und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und aus der Podcast-Chamber meines Vertrauens nehme ich heute auf und mir zugeschaltet ist Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallihallo.
Lang hat es nicht gedauert. Kurzzeitig haben wir geglaubt, wir haben ein voll cooles mobiles Setup und treffen uns und schon habe ich es wieder verkackt und wir sind remote unterwegs. Aber immerhin, die Qualität passt und es freut mich, die zumindest in einem Kastel in meinem Kompi zu sehen.
Ich glaube, es gibt mittlerweile große 10 der wunderbaren Ankündigungen, die wir gemacht haben während unserer Podcast-Geschichte, die wir nicht eingehalten haben damals. Als würden wir jemals uns anhören, was wir früher gesagt haben in Podcast-Episoden, oder als würden wir jemals, uns was sagen lassen von Leuten, die jetzt gesagt haben, aber damals habt ihr das und das gesagt.
Ja. Das vergisst also, mich alles. Was interessiert uns? Unser Geschwätz von gestern wird bei uns wirklich gelebt, ja.
Na, was interessiert uns unser Geschwätz von gerade eben? mitunter vergesse ich die Sachen während dem Podcast schon, die vor am Anfang
gesagt. Apropos Podcast, dafür sind wir heute da, Stefan. Es geht um etwas ganz Besonderes, es geht um jemanden ganz Besonderen. Und zwar um?
Um Olivier Giroud, jenen Olivier Giroud, der jetzt da, und wir nehmen heute am Montag, den 12. Dezember auf, der erst unlängst, nämlich vor 2 Tagen, die Franzosen ins Halbfinale geschossen hat, dieses Fußball-Nationenbewerbs. Und das Lustige ist ja, Wir planen ja doch etwas längerfristig als nur einen Tag voraus. Und tatsächlich war Olivier Giroud ganz einfach unser heutiges Schwerpunktthema, unabhängig von seiner Performance am vergangenen Samstag. Aber natürlich haben wir uns jetzt extra mit Rückenwind starten wir jetzt rein in diese Episode.
Manch einer bezeichnet sowas schon fast als Schicksal, ja? Genau. Wir widmen uns heute dem Rekordfranzosen, der... Ich habe heute gelesen, seinen zweiten Frühling durchlebt, aber ich finde das absolut total falsch, weil der ist wirklich konstant performance-stark. Aber dazu kommen wir vielleicht schon später noch. Ja. Aus der Fußballwelt gibt es ansonsten nichts Neues, weil die Fußballwelt grundsätzlich aktuell gerade Pause hat. Aber wir gehen natürlich gern nochmal auf unser Geschwätz von gestern ein. Namentlich in der letzten oder vorletzten Episode haben wir über den Trikotverkauf des Christian Fuchs gesprochen, weil sich der so sensationell gut in der MLS verkauft hat. Und ein aufmerksamer Hörer namens Michael hat uns dann noch ein bisschen mehr Fakten geliefert.
Fortgebildet
hat er uns, genau, in unserem Wellness-Tempel. Und zwar hat er uns erzählt, dass das beim Christian Fuchs in der MLS gar nicht so ein Zufall war, sondern dass der auch bereits in der Premier League schon sehr stark am Trikots verkaufen war, weil halt der Name Fuchs im Englischen wie Fax quasi ausgesprochen wird und das taugt die Leute halt schon, die Englischsprachigen. Da lachen sie dann.
Ja, so einfach. Ich verstehe es absolut.
Glücklicherweise sind sie dort so einfach gestrickt wie bei uns im Podcast. Nichtsdestotrotz, dem lieben Hörer Michael, wollen wir natürlich an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Ist immer wieder cool, wenn wir Feedback kriegen. Wir versuchen das auf Sendung einzubauen und ja, so werden wir alle schlauer. Was schlau ist für die Coolen, was cool ist für die Schlauen, so ist spielfrei ungefähr, oder?
So. Ja, finde ich gut, das gefällt mir gut.
Ja, natürlich war geflattert, aber ich sage nicht wo. Ansonsten, wenn ihr auch irgendwie Feedback für uns habt und uns gerne was zukommen lassen wollt, geht das sehr gut mit redaktion@spielfrei.at. Theoretisch ginge das auch via PayPal, wenn ihr uns irgendwo spenden wollt oder wenn ihr uns Getränke für das Getränk der Episode zuschicken wollt. Dann fragt uns einfach und wir rücken unsere Adresse raus und freuen uns immer über die wundersamsten Pakete, die bei uns vor der Tür liegen.
Gut, Stefan. Ja, und ich möchte an dieser Stelle der Vollständigkeit halber noch betonen, dass Spenden an uns nicht steuerlich absetzbar sind. Das heißt, wenn ihr jetzt noch irgendwo, keine Ahnung, steuerlich mit irgendwas machen müsst und ihr braucht dringend noch irgendeine Spende in eurer Auflistung, dann hilft euch das leider nichts. Uns hilft es immer was, aber ihr kennt es leider nicht in der Arbeitnehmerveranlagung, wie es so schön
heißt. Aber wenn ihr steuerlich sonst irgendwie Themen habt, könnt ihr euch jederzeit ans Postfach der Spielfreie Panorama hinwenden. Ja, ich schon den einen oder anderen Trick nur verraten.
Ja,
und damit kommen wir auch schon zur ersten Rubrik dieser Sendung, weil ich habe einen Durst. Und zwar kommen wir zum Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Stefan, was soll ich sagen? Die die beeindruckenden Rubriksthemen sind ein bisschen vorbei. Irgendwie ursprünglich habe ich am Zettel stehen gehabt, Feuerzangenbowle, einen Zuckerhut hätte ich mir schon besorgt gehabt, würde was ganz Extravagantes für uns aufstellen. Tatsächlich trinke ich meinen aktuellen tagtäglichen Gesundheitscocktail, bestehend aus Magnesium, Vitamin C und ein paar Vitamin D3-Tropfen. So weit ist gekommen. Ich fürchte mich vor der nächsten Erkältung, kreize ich euch auch. Ich muss auf meine Gesundheit achten und das zieht sich auch durch
die Sendung. Ist das ein individuell auf deine Bedürfnisse abgestimmter Gesundheitscocktail? Weil im Moment kriegt man ja ganz viel Werbungen für so personalisierte Nahrungsergänzungsmittel.
Nein,
offensichtlich ist es nicht mehr State of the Art, sich einfach alles einzuwaschen, was es beim DM gibt, sondern man muss es offensichtlich sich jetzt da customizen lassen auf seine persönlichen Bedürfnisse. Ich denke mal, wenn ich alles nehme, ist sicher das dabei, was ich auch brauche.
Ist sicher nicht verkehrt. Ich lebe es ähnlich wie du. Ich mische meine Böffel schon so.
Vorher wollten die wissen, was ich brauche. Was ist unter den Nahrungsergänzungsmitteln dein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel? Dann sag mal du deines, dann sage ich dir meines.
Okay, können wir mal große Zehner machen. Lieblingsnahrungsergänzungsmittel ist tatsächlich Magnesium. Das trinke ich früh und oft, weil ich zu Krämpfen neige. Und das schmeckt.
Weil du so viel trainierst.
Weiß ich nicht, früher war es vielleicht vom Training, jetzt ist es schon die Altersschwäche, aber es schmeckt so leicht zitronig, zumindest die Marke meines Vertrauens, und das trinke ich jetzt schon seit echt ungelogen, seit mehr als 10 Jahren wahrscheinlich wöchentlich mehrmals, und das finde ich immer noch klasse. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass so ein leichtes Geschmäckle trotzdem nach all diesen Jahren nicht enttäuscht. Also so gesehen ist eigentlich fast auch eines meiner Lieblingsgetränke.
Ich mag das, dass es in die Richtung geht, dass man das eines deiner Lieblingsgetränke ist. Aber damit hast du mir nämlich schon eine meiner Fragen nämlich vorweggenommen. Und zwar wollte ich dir fragen, ob es du mit Geschmack trinkst. Also Zitrone ist es bei dir.
Ja, leichte Zitrone, weil das Vitamin D3 und das Vitamin C schmecken eh noch nichts. Und also leicht ölig vielleicht, ja.
Aber Vitamine sind allgemein so langweilig, finde ich.
Ja, kann schon grauslicher sein. Also mit einem Basenpulver kannst du merken zum Beispiel.
Ja. Mein Lieblingsnahrungsergänzungsmittel ist mein Eisenpräparat, das ich nehme. Das ist ein Eisenpforte, weil ich denke, wenn, dann nehme ich schon das Starke. Und das nehme ich aber tatsächlich, weil die Ärztin zu mir gesagt hat, dass wir es nehmen.
Ja.
Und das hat nämlich auch einen guten Eigengeschmack. Das nehme ich. Ich kämpfe aber jedes Mal mit dem Aufmachen von dieser Verpackung. Meine bessere Hälfte lacht jedes Mal, weil sie es nicht schafft aufzumachen. Aber das nehme ich ganz gerne. Ich sage jetzt natürlich auch nicht, welche Marke das
ja,
ist.
Ja, solange sie kein Geld ausrücken, sage ich keine Marken. Nein.
Punkt. Na, so ist es.
Ja. Ja, schaltet euch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Nahrungsergänzungsfrei. Ihr Beratungspodcast für alle Apotheken.
Cholesterinfrei heißt der Podcast.
Cholesterinfrei, gefällt mir nicht schlecht. Das flattere ich vielleicht noch. Ja. Und damit hätte ich gesagt, schalten wir um wieder zu was Fußballrelevanten, und zwar unserer nächsten Kategorie oder Rubrik. Das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die Großen, 10, yes, ja.
Yes, ja. Und zwar haben wir heute die Großen.
Jetzt muss ich mal reingrätschen. Du sagst, du hast vorhin gesagt, Entschuldigung, dass ich ins Wort vorher sein.
Ich schneide es aus,
was passt, ja. Ja, genau. Du sagst, jetzt kommen wir wieder zu was Fußballrelevanten, wie wenn Nahrungsergänzungsmittel, so heißt das Wort, wie wenn das nicht fußballrelevant
wäre. Das ist schon fußballrelevant, aber was wir nehmen, ist absolut nicht fußballrelevant.
Also das stimmt. Entschuldigung, weiter in deinem Text, du wolltest gerade sagen, was wir heute machen.
Und zwar machen wir heute die großen 10 Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden. Das passt nämlich schon ein bisschen so auf den Oliver Giroud, dazu kommen wir später vielleicht noch. Wir haben uns überlegt, da gibt es sicher den einen oder anderen auch, der früher gespielt hat oder vielleicht sogar noch aktiv ist, der eigentlich wirklich gut und brav spielt, wie es so schön heißt, aber gar nicht so im Rampenlicht steht. Aber Stefan, vielleicht erklärst du mal schnell, was es mit den großen 10 überhaupt auf sich hat.
Genau, die großen 10 funktionieren nämlich so, dass der liebe Alexander und ich uns jeweils 5 Antworten überlegen zu einem bestimmten Thema. Heute sind es eben die großen 10 Spieler, die besser sind oder besser waren, als sie wahrgenommen wurden oder werden. Und genau, und das werfen wir uns jetzt gegenseitig an den Kopf. Ich glaube, mich zu erinnern, das ist das letzte Mal, ich glaube, du begonnen hast.
Nein, mit du hast angefangen, gehabt, weil du hast ja Heimrecht gehabt.
Ich habe angefangen? Ich habe Heimrecht gehabt. Passt, das heißt, heute fängst du an. oder?
Ja.
Wenn ich es richtig habe.
Das passt.
Lieber Alexander, wer ist auf Platz 5 deiner Liste der Top 10 Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden?
Und zwar ist es ein Nemanja aus Manchester. Du darfst jetzt raten, welcher?
Nemanja aus Manchester. Ich meine, der Matic und hast du Davidic Nemanja geheißen?
Ja, genau, der Davidic ist es.
Ist es Davidic? Okay.
Ja, ich finde ja, dass das einfach ein sensationell fantastischer Innenverteidiger war, der wirklich super Leistung gebracht hat, dessen einziges Pech einfach war, dass der neben ihm die meiste Zeit gestanden ist, der Rio Ferdinand ist, der absolut halt cool ist, geil gespielt hat, einfach besonderes Auftreten, Erscheinungen und so weiter gehabt hat, sehr, sehr gutes Marketing dazu. Und im Schatten von Rio Ferdinand kann man sehr, sehr groß sein und das war der Nemanja Vidic auf jeden Fall. Und ansonsten ist er halt ein bisschen untergegangen.
Gute Entscheidung, ja. Ja.
Für Serbien gespielt ist natürlich auch nicht leicht, wenn du ein Land vertrittst, das jetzt international nicht so erfolgreich ist. Aber nichtsdestotrotz ist das einer dieser verkannten Leistungsträger, wenn man so will.
Und vielleicht muss man da jetzt einhaken, jetzt sagen vielleicht der eine oder andere, ja, aber der ist ja auch gelobt worden. Ja, aber die Frage ist er genug ausgezeichnet oder wahrgenommen worden für seine Leistung? Und genau. Da bin ich nämlich ganz bei dir. Ich finde auch, dass der Nemanja Matic, er wird natürlich immer genannt als Stütze dieser damaligen United Elf, aber er wird schon wirklich nicht so gelobt oder so wertgeschätzt, glaube ich, wie es gehört, ja.
Ja, dein Platz 5.
Und ähnlich, glaube ich, ist es bei meinem Platz 5. Und zwar ist mein Platz 5 Welt- und Europameister und hat in 320 Spielen für Juve 171 Tore geschossen. Und zwar spreche ich von David Trezeguet.
Mhm.
Ich finde, David Trezeguet ist für mich auch, ist nie so gehypt worden für das, wie gut er eigentlich war. Natürlich legendär in Erinnerung bleibt, dass er einer von wenigen war, der ja wirklich ein Golden Goal erzielt hat, damals im EM-Finale 2000.
Mhm.
Und der David Trezeguet hat auch das Problem unter Anführungszeichen gehabt, dass er damals bei Monaco neben einem gewissen Thierry Henry gespielt hat. Und dann später bei Juve, wo er glaube ich 10 Jahre lang gespielt hat, unter anderem halt neben Alessandro Del Piero gespielt hat, Pavel Nedved und so weiter.
Ja.
Und aus meiner Sicht hat er nie so den Credit gekriegt als absoluter Superstar, den er sich eigentlich verdient hätte.
Kann ich nachvollziehen, ist absolut berechtigt. Ist ja nach wie vor Platz 4 der ewigen Torschütze im französischen Nationalteam hinter den großen 3. Dann Papé wird ihn bald holen, aber der war schon richtig gut, ja. Mein Platz 4 hat deinem Platz 5 etwas gemeinsam, nämlich dass er auch Welt- und Europameister war. Allerdings für Spanien. Und die Rede ist von Victor Valdés. Der hat nämlich eigentlich alles gewonnen, was es zum Gewinnen gibt, wenn du an so Titel denkst. Also zumindest halt innerhalb der spanischen Liga. Hat er wirklich alles gewonnen, mehrfach die Champions League gewonnen. Und nichtsdestotrotz, wenn die Rede von guten Goals ist, wird niemand auf den Victor Valdés kommen. Und der war vielleicht jetzt auch nicht sensationell herausragend, wie es halt vielleicht, weiß ich nicht, ein Neuer ist oder Alisson Becker oder so. Aber er war sehr erfolgreich und das in einem Team, wo jede Position eigentlich sehr, sehr gut besetzt war und niemand hat es für nötig befunden, diesen Torwart abzugraden. Von dem her, wird er schon eine gewisse Leistung gebracht hat. Und im Training war es sicher nicht leicht für ihn, sagen wir so.
Absolut. Ah, gute Wahl. Ja. Mal. Mein Platz 4, ich werfe jetzt meinen Aktiven in die Runde. Und zwar, er kriegt natürlich schon Credit, aber aus meiner Sicht nicht so viel Credit, wie er sie verdient. Und zwar spreche ich von Victor Osimhen.
Mm.
Ich finde Victor Osimhen, der aktuelle Napoli-Goleador, der für mich eine unfassbare Maschine ist und ein unfassbar genialer Stürmer ist, ist für mich, fliegt trotzdem verhältnismäßig immer noch unter dem Radar. Erstens natürlich, weil er in der Serie A spielt und nicht in der Premier League, wo halt die allermeiste Kohle unterwegs ist. Aber vor allem auch, Napoli. Auf Napoli wird halt oftmals trotzdem noch gelacht und so weiter. Ne?
Ja.
Aber Victor Osimhen ist für mich in der absoluten Top-Liga der Mittelstürmer. Der Typ ist unfassbar und trifft in dieser Saison wahnsinnig gut. Und sein Marktwert spielt zwar eh schon ganz gut vorne mit, ich glaube, er hat aktuell so 70 Millionen Marktwert laut Transfermarkt, aber trotzdem ist er für mich wieder zu wenig gehandelt, wenn es darum geht, dieser und jener Club braucht einen Anzustürmer.
Ein Podcast, den ich regelmäßig höre, die schreien immer eine Catchphrase, wenn es um einen Viktor Oschimen geht. Und zwar, the best is yet to come. Ich glaube, das wird ja noch. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich dann langfristig in die Kategorie passt. Ich verstehe, woher du kommst, aber wenn er sein Potenzial ausspielen kann, glaube ich, dann wird der noch auf jeden Fall einen Höhenflug erleben. Ja.
Genau, und ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man in 5 Jahren bei unserer 94. Episode, weil man 5 Jahre lang braucht, um 4 Episoden aufzunehmen, wenn wir in 5 Jahren immer zusammensitzen und uns über unterhalten, glaube ich, werden wir ganz anders trennen über den Viktor Osimhen. Aber im Moment ist er für mich noch echt ein bisschen underrated für das öffentlich, wie geil er eigentlich ist, der Typ.
Ja.
Und die Hoffnung ist für mich halt, dass einfach sein Körper mitmacht, weil er hat halt erstens mal ist seine Art und Weise zu spielen irre, weil er geht jeden Ball noch, wirklich, das ist der Typ, der keinen Ball verloren gibt. Er hat, glaube ich, allein dieser Serie A-Saison, glaube ich, 3-4 Tore erzielt und 2-3 Tore vorbereitet, nur weil er unmöglichen Bällen in Laufduellen nachgegangen ist. Der Typ gibt kein Laufduell ab. Und das führt dazu, dass er ständig mit irgendwelchen Kolossen von Innenverteidigern zusammenkrocht im bösen Stil, spielt oder mittlerweile sowieso nur mit Masken. Also ja. Ich hoffe einfach, dass sein Körper, doch ein recht schlaksiger Typ, der aber extrem schnell ist, dass sein Körper mithalten wird.
Mhm. Ja, wir werden ihn jedenfalls weiter beobachten, weil Napoli ist sowieso ein beobachtenswerter Verein, das passt ja so gut zusammen.
Genau so ist es. Platz 3, was ist bei dir auf Platz 3?
Platz 3 habe ich auch einen aktiven Spieler, aktuell bei PSG im Kader. Wir hatten ihn bereits irgendwo mal auf einer Liste, und zwar die Rede ist von Keylor Navas.
Oh, ja, ja stimmt. Wenn du so auf die Champions League gewinnst, musst du eigentlich echt gut sein bei Real.
Ja, und abgesehen davon, der ist ja tatsächlich ein Henker im Tor, wie es nur irgendwie geht. Also der ist, die Rede war immer so, De Gea, Oblak, Neuer und so. Der ist absolut ebenbürtig mit diesen Giganten. Also es ist einfach... Wahrscheinlich ist es schwieriger, wenn du aus Costa Rica bist. Wahrscheinlich ist es auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn du dann bei so nicht dem unbedingt sympathischsten Verein PSG spielst. Aber der ist sensationell stark, ja. Hat man jetzt auch bei diesem aktuellen Fußballturnier kurz sehen dürfen, ja. Ja, und ich finde schon, dass...
Keylor Navas, eine gute Entscheidung, ja.
Ja, von ein paar Goals drauf und der gehört auch viel mehr dazu. Was hast du auf Platz 3?
Mein Platz 3 ebenfalls ein aktiver und ich bleibe in Italien. Luis Muriel. Mhm. Seines Zeichens Atalanta-Stürmer, hat wahrscheinlich sein absolutes Leistungshoch im letzten Kalenderjahr gehabt, 2021, wo er auch seinen Marktwert gepiekt hat bei 30 Millionen. Aber der Typ ist für mich einfach wirklich grandios, hat glaube ich, in jetzt 99 Tore erzielt in 290 Serie A-Spielen. Aber er war nie bei den Top-Top-Top-Clubs. Er hat halt Atalanta auf seiner Vita stehen, Sevilla, Fiorentina, Sampdoria, also für in Italien gespielt, Udine. Aber Luis Muriel ist ein extrem geiler Spieler. Und bei dem ist es so, der Fall für mich, natürlich ist er keine absolute Weltklasse, der vorne mithalten kann mit einem Kylian Mbappé oder was auch immer. Aber der Typ ist ein richtig geiler Stürmer. Mhm. Und gemeinsam er und Duvan Zapata, die beiden 30-jährigen Kolumbianer, die sind echt geile Typen und der wird sich viel mehr Credit für mich verdienen.
Mhm. Ja, ist eine gute Wahl, ja. Gefällt mir gut. An den habe ich gar nicht gedacht gehabt. Auf Platz 2 bei mir ist jemand, der schon sehr, sehr oft bei uns in den großen 10 war, der absolut nie wegen der sportlichen Leistung
Du findest, dass Zlatan Ibrahimovic noch immer zu wenig Credit
hat. Ja, jetzt denkst du noch einmal ums Eck und dann hast du
ihn. Der Cristiano?
Nein, beim Zlatan wirklich ums Eck, gleich wohnt der Maxwell.
Ja, stimmt, ja.
Und
du meinst, weil der Maxwell immer nur als das Beiwagerl gesehen wird?
Aber wenn man dessen Vita durchliest und die Tatsache, dass der, glaube ich, die viertmeisten Titel auf der Welt gewonnen hat, so, der war ja dort nicht immer nur Bankeldrucker und irgendwie der Typ, der am Zlatan die Sachen nachtragt hat, sondern der hat ja auch immer gespürt. Und gerade der Zlatan ist ja jemand, der vielleicht schon auf seine Freunde schaut oder so, aber hätte er nicht performt als Fußballer, dann wäre ihm das wahrscheinlich auch ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Und das muss man sich beim Maximal mal wirklich zu Gemüte führen, wenn man so Highlight Reel oder so anschaut, das wäre nämlich extra gemacht im Vorfeld zur Sendung. Das war echt ein begnadeter Kicker. Also der hat halt auch einfach nicht das Star-Potenzial oder wie auch immer man dazu sagen mag, gehabt, sondern der ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber das bei den geilsten Vereinen, die es auf dieser Welt gibt, ja. Mhm. Maximal Platz 2. Bei dir?
Finde ich gut. Mein Platz 2 und da natürlich jetzt eine emotionale Angelegenheit mit einem ehemaligen Spurs-Spieler und zwar Moussa Dembele. Ist für mich für mich hat ja zwischen 2012 und 2019 für die Spurs gespielt, 250 Spiele, und ist dann auch nach China gegangen. Und der war für mich zwischendurch mit der beste zentrale Mittelfeldspieler, den die Premier League gehabt hat, der absolut für mich underrated ist, für das, wie gut er wirklich war. Und jetzt, glaube ich, hat er ja, im Moment ist er, glaube ich, sogar vereinslos. Ich glaube, der wird jetzt dann seine Karriere beenden. Mhm. Aber auch dann sein Marktwert höchst stand war bei 21 Millionen, was sich heutzutage sehr wirklich lächerlich anfühlt. Ich glaube, in der Premier League musst du zweimal auf der Satzbank sitzen, hast schon 21 Millionen Marktwert im Moment. Aber Moussa Dembélé hat für mich Dinge damals im Mittelfeld gemacht, die kaum jemand anderes gemacht hat in der Premier League. Der hat so eine physische Präsenz gehabt. Und die Spurs haben es in diesen 3 Jahren, seit er weg ist, also 2019 ist er nach China gegangen, in diesen 3 Jahren nie geschafft, diese Lücke mehr aufzufüllen. Mit keinem Spiel, nur ansatzweise. Und der hat so viel, der war der Grund, warum dann so Leute wie Christian Eriksen, Dele Alli und so weiter vor ihm so glänzen haben können, weil der Typ alles weggeschoben hat und so eine physische Präsenz entwickelt gehabt hat. Und für mich einer der most underrated Player überhaupt und offensichtlich nicht der most underrated Player, weil sonst wäre er auf Platz 1, aber auf Platz 2 ist er für mich.
Ja, macht Sinn. Ich habe jetzt, was du so sagst, ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl, weil man sieht es natürlich auch im belgischen Nationalteam. Das war ja so eigentlich der erste, der aus dieser Golden Generation altersbedingt oder leistungsbedingt auch weggebrochen ist. Und ein Spieler von dem Kaliber hat auch immer die Belgier nicht, ja. Denn den an der Seite vom aktuellen De Bruyne zu sehen, wäre natürlich sicher sehr beeindruckend gewesen.
Ja, ein Peak Moussa Dembélé wird von seinem Spiel her, hätte er überall spielen können, in jeder einzelnen Mannschaft. Mhm. Und ja, er ist halt dann, das war diese Hochphase, wo halt alle nach China gewechselt sind, weil sie ihnen da halt unfassbare, unmoralische Summen gezahlt haben. Ist halt leider Gottes komplett von der Bildfläche verschwunden, weil natürlich keiner kriegt was mit, wer was in China tut, wenn du nicht gerade ein riesen Marko Arnautović-Fan bist und schaust, wie der in China performt. Mhm. Aber natürlich war dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber ja, auf jeden Fall schade, wie es gelaufen ist, aber für mich aber ein Genuss, dem Spieler zuzuschauen. Mhm. Alexander, Platz 1, wer schafft es bei dir auf deinen ersten Platz, der most underrated Player, der Spieler, die besser sind oder waren, als sie wahrgenommen wurden?
Da habe ich tatsächlich einen Österreicher stehen.
Oh.
Und zwar den Julian Baumgartner. Baumgartlinger, Entschuldigung.
Julian Baumgartlinger.
Österreichischer Nationalteam-Kapitän über Jahre. Ist jetzt also ein bisschen sang- und klanglos mehr oder weniger aus dem Team ausgeschieden. Also er wird, also was sind ein paar prinzipiell noch zu kommentieren, das beruft jedenfalls keiner ein. Und ich finde, der war in Peak-Performance-Zeiten ein richtig, richtig guter defensiver Mittelfeldspieler. Also so, der hätte sich wahrscheinlich in der Premier League auch fast den Verein aussuchen können. Hat konstante Leistung gebracht in der deutschen Bundesliga. Galt ja immer als Pferdelunge, entsprechend viel Kilometer abgespult. Und ja, auch für mich war der muss ich wirklich sagen, der war überraschend auf einmal da im Nationalteam. Habe ich gar nicht am Radar gehabt. Hat dann schlecht gespielt, war plötzlich Kapitän. Das hat mich gleich noch mehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und dürfte innerhalb der Mannschaft ein sehr, sehr gutes Standing gehabt haben. Und genauso schnell wie er da war, war er eigentlich dann auch wieder weg, nach ein paar Jahren. Mhm. Ja, habe ich auf
Platz. Sehr gut. Also gute Wahl, gefällt mir sehr gut. Und er hat wirklich überall, wo er war, wirklich eine tragende Rolle gespielt. Und was jetzt vielleicht ein bisschen der Brückenschlag zu meinem Platz 1 ist, offensichtlich gehört es ihm dazu, dass du nicht nur ein richtig guter Kicker bist, um wahrgenommen zu werden, sondern wahrscheinlich musst du dementsprechend, ich würde jetzt nicht sagen das Ego, aber die Marke sein. Mhm. Und was heißt, so quasi andere Spieler, die quasi eher zurückhaltend sind, gehen da vielleicht ein bisschen in der Wahrnehmung unter, wenn sie es verdient hätten. Mein Platz 1 nämlich ist für mich in der Kategorie angesiedelt, dass er eigentlich zu den absoluten Legenden der letzten 30 Jahre gehört und zu den weltbesten Spielern, und zwar ist es Dennis Bergkamp.
Oh, ja.
Dennis Bergkamp hat natürlich, ist er immer wieder genannt worden als großartiger Fußballer und so weiter, aber er hat nicht das Standing aus meiner Sicht, dass er sich verdienen würde für das, was der Typ gemacht hat. Hat, ich habe nachgeschaut, in seinen 185 Eredivisie-Spielen hat er 102 Tore erzielt für Ajax und in seinen 315 Premier League-Spielen für Arsenal hat er 87 Tore erzielt. Unfassbarer Kicker, unfassbar, was der gemacht hat, auch im Nationalteam. Mhm. Diese Highlight-Reels, die du von ihm siehst, die sind einfach legendär. Also ich glaube, jeder kann, wenn ich jetzt da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bemühe, ihr geistiges Auge anzustarten und das Länderspiel da 1998 gegen Argentinien, wo er sich den Ball runterstoppt, glaube ich, nachdem der Pass aus 40, 50 Metern kommt, oder das legendäre Tor Arsenal damals auswärts bei Newcastle, wo er diese verrückte Drehung macht, ja, wo er sich mit seinem linken Fuß den Ball rechts um einen Spieler vorbeilegt und dann sich selber um die eigene Achse dreht und dann genau in dem Moment wieder richtig dasteht. Der hat so arge Dinge gemacht. Das war so ein feiner Fußballer, dass der für mich eigentlich die absolute Weltklasse war. Aber für mich, aber wieder, so schließt sich der Kreis zu meinem Platz 15, David Trezeguet. Wenn du den Thierry Henry neben dir laufen hast, dann hast du jemanden, der fast nochmal die Show steht.
Ja. Das ist wohl wahr, das war ein bisschen Opfer seiner Teamkollegen waren, ja. Aber gefällt mir sehr gut, dein Platz 1, ja?
Ja. Gut. Gut. Und jetzt, da kommen wir ja, glaube ich, zu einem, der es wahrscheinlich ja auch in die Liste geschafft hätte, wenn wir nicht das eigentliche Gentleman's Agreement hätten, wir beide, dass wir den Protagonisten der Episode eben dann nicht in so eine Liste reinnehmen, weil er ja eh genug Aufmerksamkeit.
Ich glaube, selbst das ist nicht schon mal passiert, aber sagen wir, dass wir es in Zukunft nicht mehr machen. Genau, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema. Es geht um Olivier Giroud.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Stefan, ich hab ein paar Zeilen ausgeschrieben, weil ich das einfach wirklich fast eigentlich so vorlesen möchte, weil es ist beeindruckend, was für ein Late Bloomer der Giroud war. Also wie spät er es eigentlich erst geschafft hat, einen Profivertrag zu kriegen, wie spät er es geschafft hat, erfolgreich zu sein. Und das erste Karriere-Highlight, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Profivertrag, war mit 21, hat er sein Spielerdebüt in der dritten französischen Liga gegeben. Also das war in Österreich dann halt quasi die Regionalliga, ne? Mit 21. Das wäre wirklich...
Genau. 2 Jahre, nachdem der Kylian Mbappé schon einmal Weltmeister war.
So kann man es sehr gut in Perspektive rücken, ja. 2 Jahre später, mit 23, wird er dann Torschützenkönig, aber immer noch erst in der zweiten französischen Liga. 23, zweite Liga, Torschützenkönig. Dann natürlich Transfer in die Ligue 1 und wo er mit 24 gespielt hat, 1 Jahr zum Akklimatisieren und mit 25 ist ihm die nächste Sensation geglückt. Er ist nicht nur mit Montpellier französischer Meister geworden, sondern auch Torschützenkönig. Und Montpellier ist jetzt nicht unbedingt der super, super Verein. Das heißt, das ist wirklich beeindruckend. Aber ja, um 25 war er richtig da in der französischen Liga. Mittlerweile ist er 11 Jahre vergangen. Das heißt, er ist jetzt 36 und in dieser Zeit hat er noch das eine oder andere Schmankerl, hat er sich noch eingeschnitten. Weltmeister mit 32 Jahren. In demselben Jahr ist er auch Europa League Champion geworden mit Chelsea. Mit 34 dann noch die Champions League gewonnen und jetzt letztes Jahr mit 35 die Serie A. Und jetzt mit 36 hat er eigentlich die Chance, seine Karriere, wenn man so will, wirklich sensationell ausklingen zu lassen, weil er spielt in der Serie A immer noch einen Titel mit und hat jetzt natürlich auch die Chance auf den zweiten Weltmeistertitel. Dazu kommt, dass er seit kurzem Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft ist, hat den Henry zuerst eingestellt und jetzt kürzlich auch noch überholt und ist damit alleiniger Torschütze, Rekordtorschütze der französischen Nationalmannschaft. Beeindruckende Karriere.
Und da möchte ich vielleicht einhaken, um nochmal einen Punkt zu betonen, den du gesagt hast, mit 25 hast du ja gemeint, ist in die französische Ligue 1 Torschützenkönig geworden und Meister. Und er hat auch erst mit 25 sein erstes Länderspiel absolviert. Mhm. Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Der hat es wirklich in diesen 11 Jahren geschafft, eben zum absoluten Rekordtorschützen Frankreichs aufzusteigen. Ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist jetzt, den Platz halt jetzt mal interimistisch über, solange bis der Kylian Mbappé dann wahrscheinlich 25 ist und dann halt, keine Ahnung, seine 60 in der Spieltor hat. Aber nichtsdestotrotz muss man das jetzt mal stehen lassen, so wie es ist, am 12. Dezember 2022, oder wenn sie am 13. das jetzt euch halt anhört, ist Olivier Giroud mir nach dieser Vita, also wie es du beschrieben hast, ist er französischer Rekordtorschütze, ist Weltmeister, ist Champions League-Sieger, Europa League-Sieger, ist französischer Meister, ist italienischer Meister. Unfassbare Leistung eigentlich. Also das ist
und eine Sache, die man
kaum quasi in
ja. Ja, eine Sache, die man da auch nicht vergessen darf, ist, fast überall, wo der war, war der nicht die unumstrittene Nummer 1, weil der spielt jetzt der Weltmeisterschaft, der sehr, sehr gut spielt, weil eigentlich die etatmäßige Nummer 1 von Frankreich verletzt ist. Normalerweise wird der Benzema spielen und der Giroud wird bei jedem Spiel 10 bis 15 Minuten kriegen, wenn sie dringend noch ein Tor brauchen. bei der letzten Weltmeisterschaft war es das Gleiche. Der Giroud hätte eigentlich nicht gespielt, wenn der Benzema nicht abseits des Spielfelds irgendwie rechtliche Probleme kriegt. Sagen wir es mal so ganz freundlich. Ja. Bei Chelsea war der nicht unumstrittene Nummer 1. Bei Arsenal war der nicht unumstrittene Nummer 1. Überall hat der eigentlich mit Widerstand zu kämpfen gehabt. Ist spät ins Game gekommen und trotzdem ist der so beeindruckend unterwegs. Und wenn du jetzt dann so Social Media Auftritt oder so dazu anschaust, ist das wirklich für einen Stürmer diesen Kalibers, ist das echt nicht beeindruckend. Ja? Millionen Follower hier und da, kaum eine Medienpräsenz, lebt sehr privat, wenn er nicht bescheiden, weil ich zufällig dann irgendwo das Haus gesehen, in dem er wohnt, das ist schon zum Aushalten, geht ihm sicher nicht schlecht. Aber ja.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, jetzt haben wir den Olivier Giroud ja auch hergenommen heute, weil wir gesagt haben, wir finden, der ist komplett underrated. Der verdient sich eigentlich viel mehr Standing. Jetzt schaut man aber auf seine Leistungsdaten, der hat auch Leistungsdaten, aber ich meine jetzt die Leistungsdaten, und da sieht man, dass seine Best-Scoring-Meisterschaft, die er absolviert hat, war 2011-12, also jetzt da vor mehr als 10 Jahren, wo er eben für Montpellier in dieser Meistersaison, die du schon angesprochen hast, 21 Tore erzielt hat. Mhm. Das ist ihm nur einmal gelungen noch, und zwar war das 2 Jahre davor, damals in der zweiten Liga für den FC Tours, hat er auch 21 Tore in der Meisterschaft erzielt. In keiner Saison danach hat Olivier Giroud mehr als 16 Tore erzielt in der Meisterschaft. Das heißt, sie Höchst-Performing- oder Höchst-Scoring-Meisterschaft, die er bei Arsenal hingelegt hat, waren auch 2x16 Tore. Mhm. In seiner Zeit bei Chelsea hat er insgesamt nur, lass mich kurz rechnen, 12, 15, 17 Tore, Meisterschaftstore in 4 Jahren gesprochen. Ist er vielleicht doch nicht so underrated, wie wir glauben? Oder was lässt uns glauben, dass Olivier Giroud trotzdem eigentlich viel besser ist, als vielleicht sogar die nackten Statistiken sagen?
Okay.
Was also, macht ihn so besonders?
Also ein Punkt für mich ist jedenfalls, dass er halt immer zu kämpfen hatte, dass er Spielzeit gekriegt hat. Das heißt, ich glaube, man muss die Tore, die er geschossen hat, ein in Relation zu dem setzen, wie viele Spielminuten das er gehabt hat. Dann schaut es vielleicht wieder interessanter aus mit der Statistik. Es ist auch arg irgendwie für das, dass wir großer Lackel, dass er ist, finde ich jetzt nicht ungeheuer kopfballstark. Also nicht schlecht natürlich, keine Frage, haben wir erst kürzlich jetzt wieder gesehen. Aber jetzt nicht so, dass du sagst, 90. Minute Flanke in den Strafraum, der Giroud ist da und macht's. Davon ist auch weit entfernt. Und dann ist für mich noch so ein bisschen dieses mannschaftsdienliche Spielen. Also, wenn du den Begriff Targetman nennst, dann bist du beim Giroud. Das ist der, der kurz kommt, das ist der, der weit geht, das ist der, der Verteidigungen versucht auseinanderzureißen. Und ich glaube, das ist eine sehr mannschaftsdienliche Spielweise, das ist eine sehr anstrengende Spielweise. Daher, glaube ich, kommt da, dass er oft frühzeitig ausgewechselt wird. Und all das, glaube ich, verzerrt seine Statistik ein bisschen. Weil das ist halt schon so ein Typ, der echt überall beliebt ist, der gut ankommt, der offensichtlich einiges gewonnen hat. Und ansonsten könnte es mir eigentlich ganz schlecht erklären, warum ihm das so fällt. Vielleicht fällt ihm ein bisschen das Extrovertierte, ja. Mhm. Also sowohl in der Spielweise als auch in der Appearance.
Aber du sprichst jetzt eh schon einen wichtigen Punkt an, und zwar sein Spielstil. Du hast ja schon gesagt, also diese wahnsinnige physische Präsenz, dieses Mannschaftsdienliche. Ich verbinde Giroud, und deswegen ist er für mich echt besser, als es vielleicht seine Statistiken sind. Er schafft diese physische Präsenz, und ich glaube, er ist 1,92 Meter oder was auch immer, hat echt einen murzigen Körper, mit einer sehr feinen Technik zu verbinden. Mhm. Und ich finde, ich habe mir aufgeschrieben, ich finde, der Olivier Giroud ist für mich in der Ästhetik die Antithese zum Thomas Müller. Während es beim Müller immer so ausschaut, als würde er den Ball ins Tor stolpern, habe ich beim Giroud jedes Mal das Gefühl, er macht irgendwas Sanftes, Elegantes, Geniales. Und das eben von einem 1,91 oder 1,92 Riegel. Mhm. Und das macht mich, also das, wenn ich beim Giroud, ich finde, der gehört deswegen so hoch geratet, nicht trotz seiner wenigen Tore, sondern weil er so einen geilen Spielstil gehabt hat. Er hat eine wahnsinnige Schusstechnik, eine super Abschlussstärke, mhm, was jetzt vielleicht ein bisschen den verhältnismäßig niedrigen Zahlen widerspricht. Aber insgesamt ist er für seinen Körper, für den riesengroßen Körper, ein sehr eleganter Spieler. Und für mich ist er echt ein bisschen ein Prototyp von dem, was heute der Erling Haaland ist. Der Haaland ist halt einfach nur noch viel schneller.
Mhm.
Aber auch der Haaland ist eine unglaubliche physische Präsenz, die er kombiniert, trotz seiner Größe, mit einer verhältnismäßig feinen Technik, mhm, einer hohen Abschlussstärke und einer großartigen Schusstechnik, nur halt, glaube ich, den zweifachen Speed von Olivier Giroud.
Ein bisschen schneller ist er schon, das muss man umlassen, ja.
Genau, und ich finde, deswegen ist er so, wird ja oft einmal gemeinhin genannt als diese, einer der letzten Mohikaner, was hat man das Sprichwort noch verwendet, wenn es darum geht, halt wirklich noch so ein Strafraumstürmer zu sein oft einmal, obwohl natürlich auch tief geht, aber dieser wuchtige Mittelstürmer, der ist ja teilweise ja sehr aus der Mode gekommen.
Ja, man versucht das zum Beispiel deswegen, mit wirklich viel krampfhaft, das in Lukaku einzumal interpretieren, und der ist es zum Beispiel gar nicht, ja. Der ist ganz anders vom Spielertyp her. Ja.
Aber ich finde, verkörpert wird er dieser, bei mir hat er ja fast schon einen Legendenstatus, der Olivier Giroud, ist er wirklich aufgrund dessen er damals den Puskás Award gewonnen hat. Für die als Arsenal-Fan muss es nämlich damals ja ein feucht-fröhlicher Traum gewesen sein, sich dieses Tor anzuschauen.
Ich habe sogar live gesehen, ja. Ich habe es nicht glauben können. Also ich habe vor allem nicht glauben, also für alle, die es nicht wissen, das war Puskás Award, das ist der Award fürs Tor des Jahres in der Premier League. Und das war
nicht in der Premier League, weltweit, von der FIFA ausgezeichnet. Ja.
Und das war dieser Scorpion Kick, wenn man so will, also mit dem Ferserl hinterm Rücken Richtung Tor, so wo, dort, wo sie Amateurspieler wie ich dann gerne mal das Kreuzband abreißen, da war er noch wirklich stark und hat den reingeschweißt, ja.
Voll. Und das finde ich, war für mich so, es war damals eben, ich hab's mir ausgesucht, das war ein Neujahrsspiel offensichtlich, 1. Jänner 2017, Arsenal gegen Crystal Palace.
Ja.
Und er hat einen perfekten Arsenal-Angriff mit einem unfassbaren Abschluss, der wieder dieser 1-92-Regel mit einem Scorpion-Kick, wo du sagst, okay, wo bringt er diese Eleganz her, um den so abzuschließen? Und das ist für mich so Inbegriff Olivier Giroud. Er macht so arge, schöne, runde Bewegungen, genau diese Antithese zum Thomas Müller.
Ah, ja, irgendwie was die Beliebtheit betrifft, während der Thomas Müller einer ist, der eigentlich rundherum anlegt, ist der Giroud eher so einer, der auch rundherum beliebt ist, ja? Der kann mit Chelsea die Europa League gegen Arsenal gewinnen und hat trotzdem keine Feinde.
Ich glaube, was denn Giroud in der Spätphase seiner Karriere vielleicht auch noch einmal beliebter macht oder halt noch mal hervorstechen lässt, ist eben genau diese Vita, die du vorher angesprochen hast. Dass er halt mit 21 Jahren, wie du richtig gesagt hast, noch, glaube ich, in der dritten Liga gespielt hat, dass er mit 25 erst sein Länderspieldebüt gemacht hat. Er ist ja nicht nur die Thomas Müller-Antithese, er ist ja auch vor allem diese Antithese zu einem Profi, der halt diesen geradlinigen Weg über die Akademie ins Profigeschäft schafft, mit, keine Ahnung, heutzutage diese globalen Superstars, die mit 19, 20 schon 800 Milliarden Euro verdienen im Monat und solche Sachen. Da ist er halt wirklich nochmal das Gegenbeispiel dazu. Mhm. Und das, glaube ich, macht, vielleicht war er einfach, oder war seine Vita, das haben wir natürlich nicht gewusst, wie es weiterentwickelt, aber vor 10, 12 Jahren war so ein Vita vom Giroud noch nicht so was Außergewöhnliches. Heute, mit dem Fußball, wie wir ihn jetzt kennen, mit diesen hochgezüchteten Rennpferden, die im Fußball unterwegs sind, wie es mein Kollege immer in der Arbeit immer nennt, dann fällt, glaube ich, diese Vita nur noch mehr jetzt da auf. Und das, glaube ich, macht ihn einfach zu insgesamt einen sehr besonderen Spieler.
Mhm.
Obwohl er für mich eigentlich der Inbegriff des 0,5 Tore pro Spielstürmers ist.
Ja, eigentlich schon. Ich sage ja immer wieder, ein gestandener Premier League-Stürmer braucht eigentlich mindestens 20 Tore pro Saison, sonst wird das für den Verein immer ein bisschen blöd, ja. Vor allem, wenn man vorne mitspielen will.
Jetzt ist natürlich so, es gibt kein spielfrei Personenporträt, ohne natürlich etwas auszuholen, was diese Person sonst noch besonders macht. Hast du gewusst, dass Olivier Giroud die Synchronstimme vom Green Goblin in der französischen Übersetzung vom Spider-Man-Film aus dem Jahr 2018 war?
Ja, ich kenne den Spider-Man-Film, habe mir französisch nicht gesehen, aber ich bin auch zufällig drüber gestolpert, vor allem, weil der Kimpembe hat auch angesprochen. Ja,
ja, das habe ich extrem gut gefunden. Ja, das habe ich extrem gut gefunden. Ja, das falls sich jemand fragt, was Carlo Ancelotti so damals als Spieler gemacht hat, dem empfehle ich unsere letzte Episode sich anzuhören, weil da haben wir auch das ein oder andere popkulturelle Bonmot über diese Person dazugeben.
Ich glaube, das ist sowieso generell was wir wieder öfters einführen müssten, ja, dass man so ein bisschen auf popkulturelle Ereignisse ein bisschen genauer eingehen.
Ja, oder auch, dass Olivier Giroud, ich meine, er hat offensichtlich den fußballerischen Durchbruch erst im höheren Alter geschafft, seinen akademischen Durchbruch als Bachelor in einem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftsstudium, den hat er aber mit Anfang 20 schon abgelegt.
Ja.
Also, je nachdem, ob man es jetzt als Durchbruch sieht, aber er hat seinen Bachelor gemacht.
Kein Wunder, dass er keine Zeit gehabt hat zum Fußballspielen.
Der hat keine Zeit gehabt zum Fußballspielen, der hat müssen VWL lernen oder sonst irgendwas. Ja. Und die wahrscheinlich wichtigste Auszeichnung hast du auch nicht erwähnt in deiner Liste.
Nämlich?
Und zwar die des Hottest Player of the Premier League 2015.
Ja, der stylischste Player seit David Beckham offenbar, ja.
Ja, er hat ja von sich selber gesagt, dass David Beckham eine große Einflussgröße war auf seinen Style und auf sein äußeres Auftreten.
Ah, ja,
aber das passt, ich finde, Olivier Giroud ist einfach eine Ikone und an die wird man viel mehr denken als an viele andere, die noch deutlich mehr gewonnen haben.
Ja, das glaube ich.
Und ich würde mir wünschen, dass die Leute in 15, 20 Jahren viel mehr über den Giroud reden als über den Neymar. Weil der ist nämlich genau die Antithese. Der hat nichts an coole, an, wie soll ich sagen, an seiner Vita, wo ich sage, okay, das ist jetzt richtig cool, was du gerade machst. Nein, der Neymar hätte so ein paar Barca bleiben, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt, irgendwann als absoluter Hero zu werden.
Ja,
und jetzt verbinden halt alle mit dem, dass er halt wieder mal auf der Wiesn sitzt und halt wieder mal ein Turnier nicht geschafft hat, weil er dort halt Kick dann
ausgeschieden erst dann ist das Turnier perfekt. Jetzt haben Scorpion Kick hast du schon genannt, ja. Gibt es sonst irgendeinen besonderen Moment, der für dich bezeichnet für die Karriere von Oliver Giroud? Sonst habe ich nämlich einen noch.
Ich kann mich erinnern, das war letzte Saison, es war Serie A, Derby della Madonnina, haben wir auch schon mal eine eigene Episode gemacht über das Mailänder Derby, bin ich vor der Klotze gesessen und habe mir das Spiel angeschaut und es war relativ wichtig im Meisterschaftsverlauf und Inter war in Führung, kann mich nicht mehr erinnern, wer es da gemacht hat. Und dann hat es eigentlich danach ausgeschaut, als würde Inter die Partie heimfahren, dadurch wirklich wieder in eine sehr gute Position in der Meisterschaft bringen. Und dann ist eben dieser Olivier Giroud hergegangen und hat alleine diese Partie gedreht und hat auch dort wieder ein Tor erzielt in einem perfekten Olivier Giroud-Stil, indem er am Ball, glaube ich, mit dem Rücken zum Tor stehend zugespielt bekommen hat, dort eine geile Drehung, einen Fersentrick gemacht hat und dann in einem wieder, wie immer, sauberen Torabschluss das Spiel dreht hat mit seinen zwei Toren in kurzer Zeit. Und das ist für mich wieder so, der Typ ist einfach auch in den großen Momenten da und das finde ich einfach geil an ihm. Also das ist ein super Typ auf jeden Fall.
Für mich ist die Kombination aus Giroud und Chris Mann ist das Einzige, was ich noch weiß, gescheit zur WM 2018. Im Gegensatz zu dem aktuellen Großereignis hat der Chris Mann ja dort auch wirklich Stürmer gespielt. Und die waren so konträr, wie zwei Stürmer irgendwie sein können. Der quirlige Chris Mann, der wirklich die Bezeichnung quirlig verdient, weil ich glaube, das ist einer der fast in jedem Spiel der Spieler ist, der die meisten Kilometer absolviert. Und im Zentrum, quasi die Sonne im Zentrum der Giroud und im Orbit rundherum der Chris Mann. Und das war einfach eine coole Kombi, ja. Hat man
ja, extrem gefallen. Dann hast du natürlich einen Mbappé auf der Seite natürlich
gut, dass der dann auch noch
der
war, ja,
das
darf man jetzt.
Aber das ist schon, ich finde halt, Giroud ist halt, wenn du hergehst und dir deine Fußballmannschaft aussuchst, jetzt nicht nach Namen unbedingt, sondern nach Typen, dann hast du halt gern so vielleicht einen Trainer und drumherum, so wie du sagst, wirbelt halt jemand wieder Chris Mann und dann halt auf der linken Seite zu dem Zeitpunkt schon an der besten Spieler mit Mbappé. Also das ist halt einfach, ein Gewinn finde ich für jede Mannschaft, auch wenn es oftmals, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, vielleicht seine Statistiken nicht so zeigen, was für einen Stellenwert er hat.
Ja, und jetzt bleibt abschließend natürlich noch die Frage an dich, Stefan, oder an uns beide wahrscheinlich. Wie wird es uns mit dem Giroud gehen? Jetzt haben wir da anfangs bei den großen 10 schon erwähnt, diese Liste von Fußballern, die schon irgendwie beeindruckend waren, aber trotzdem nicht im Gedächtnis bleiben werden. In 10 Jahren reden wir, wenn es um gute Fußballer geht, noch einmal Giroud?
Ich glaube, wir werden erstens mal drüber reden, weil ich glaube, dass er hat sein Buch, der legendären Fußballmomente noch nicht fertig geschrieben. Mhm. Also ich glaube, da kommt noch das ein oder andere Kapitel dazu. Vielleicht macht er noch was Verrücktes im Rahmen der laufenden WM oder vielleicht macht er noch irgendwas legendär Gutes bei Milan. Wovon ich aber zu 100% überzeugt bin, ist, dass uns Olivier Giroud nie abhanden kommen wird. Ich bin sowas von überzeugt davon, dass der eine absolute TV-Persönlichkeit werden wird. Also 100% bin ich davon überzeugt. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der den Weg noch in andere, vom Fußball vielleicht ein bisschen abgeneigte, oder nicht abgeneigte, aber vom Fußball entferntere Dinge vordringen wird. Ich weiß nicht, ob es da Dancing Stars in Frankreich gibt. Okay. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass Olivier Giroud eine Person der Öffentlichkeit bleiben wird. Aber jetzt nicht in einer sensationsgeilen Sicht. Ich hoffe, es gibt kein französisches Dschungelcamp oder vielleicht kann er mal im französischen Dschungelcamp. Aber ich kann mir vorstellen, dass Olivier Giroud irgendeine Rolle einfach einnehmen wird, zukünftig in der Öffentlichkeit. Mehr als vielleicht andere französische Blöcke. Keine Ahnung.
Also ich sehe ihn auch nicht als Trainer oder so, aber ich glaube auch, dass wir den oft sehen werden. Hoffentlich in einer vernünftigen Rolle, da bin ich ganz bei dir. Also ich will weder einen crazy Präsidenten-Giroud haben, noch irgendwie, keine Ahnung, einen Reality-Star. Vielleicht als TV-Experte könnte man gut vorstellen. Und ich denke auch, wenn er jetzt wirklich nur einen Weltmeisterschaftstitel holt, vielleicht sogar in der Serie A nochmal zuschlägt, dass uns der wirklich im Gedächtnis bleiben wird. Bei mir ist es leichter, weil aufgrund der Arsenal-Vergangenheit und des Sensationstores und so, wird der immer auf irgendeiner Liste bei mir schaffen. Und ja, wir hoffen, dass wir mit dieser Episode auch euch vielleicht den Giroud noch mal ein bisschen näher bringen können, weil ich glaube auch nicht, dass der in Österreich jetzt da zu den top gehandelten Spielern sein wird, sondern der wird dort als absolutes Nischendasein leben. Aber diese Folge kann das vielleicht ein bisschen ändern. Wenn ihr Ideen habt, wen wir sonst mal so in einer Episode porträtieren könnten oder was für Thema rund um die Fußballgeschichten wir überhaupt eingehen könnten, dann schreibt uns bitte gerne via redaktion@spielverrückt.at. Könnt ihr auch auf Facebook oder auf Instagram und sonstigen Social Media Kanälen vorbeischauen. Wir sind eigentlich überall vertreten. Auf spielfrei.at gibt es auch unseren Newsletter. Damit verhindert ihr, dass ihr Folgen verpasst, falls ihr uns nicht abonniert habt. Falls ihr uns nicht abonniert habt, abonniert uns bitte. Und ansonsten sagen wir wie immer vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und
Dankeschön.
Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei. Der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.